letztendlich ist es für mich eine Entscheidung. Also was für eine Form von Organisation will ich denn sein und was für einen Beitrag will ich in dieser Welt irgendwie auch leisten oder nicht leisten? Also ich finde, es hat sehr damit zu tun, was lenkt uns. Also wenn ich einfach nur Stakeholder getrieben bin, irgendwelche Menschen Geld verdienen wollen damit, dann lenkt es was anderes, als zu sagen, ich will ein guter Ort sein, wo Leute gut sein können. Und ja, wir wollen auch Geld verdienen, weil mir, also ne, es geht ja immer auch um diese unternehmerische Perspektive.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und endlich habe ich jemand da, der genauso sagt wie ich, es geht nicht um das Neue, es geht ums Gut. Ich habe heute im Studio Marion King und viele von euch werden sie wahrscheinlich schon kennen. Sie hat gerade ein Buch auf den Markt gebracht, Gute Arbeit. Und genau darüber werden wir uns heute unterhalten. Wir werden nämlich einmal untersuchen, was Marion unter guter Arbeit versteht, wie sie ihre Gedanken herleitet und wie wir vor allen Dingen da auch in der Zukunft hinkommen. Vielleicht noch ein paar Anstriche. Wer ist Marion für diejenigen unter euch, die sie noch nicht kennen? Marion King ist Begründerin der Initiative Enfants Terribles. Das ist eine Community, eine Initiative für gutes neues Arbeiten in Berlin. Aber ich sag mal, die Menschen sind über das ganze Bundesgebiet verstreut, die in dieser Initiative sich zusammentun und die Köpfe zusammenstecken. Sie bringt eine ganze Menge an Erfahrung mit im Bereich Digitalisierung. Seit 20 Jahren ist sie schon mit diesen Themen und auch mit der Fragestellung, wie sieht denn die Zukunft von Arbeit aus, beschäftigt. Und ihre praktische Erfahrung, die hat sie sehr stark zum Personaler-Themen gemacht. Sie war selbst auch Führungskraft, viel in der Agenturlandschaft unterwegs. Also ich würde mal sagen, verschiedenste Perspektiven, die sie aus ihrem Leben zusammenbringt, jetzt endlich auch in diesem Buch und vor allen Dingen jetzt endlich bei Good Work. Und ich freue mich ganz arg auf das Gespräch und sage hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Good Work, liebe Marion.
Hallo, liebe Jule. Ich kann man gleich, endlich, ne? Ist ein, glaube ich, total gutes Stichwort. Du hast gedacht, ich will gar keine Podcasts machen. Oder wie war das irgendwie?
Ja, genau. Also irgendwie, du kriegst trotzdem noch gleich die Eingangsfrage, Marion. Also nicht, dass du dich drum umschlingeln willst, so, aber das müssen wir, klären, ja. Und zwar, wir hatten uns mal ausgetauscht, auch zu dem Buch, da kommen wir ja auch gleich noch dazu. Und dann hast du irgendwie so erwähnt, du bist gar nicht so scharf aufs Podcasten, also als Nutzerin. Und dann habe ich schon mal gesagt, okay, Marion mag keine Podcasts. War so in meinem Kopf vertratet. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also dann wird sie auch nicht so viel Freude haben, zu Good Work zu kommen. Um dann zu sehen, dass du woanders im Podcast warst, da war ich natürlich etwas konsterniert und habe gesagt, Marion, ich würde dich ja auch einladen. So geht das mit den Missverständnissen, oder Marion? Erklär mal.
Ja, absolut. Also Krauner und ich habe immer gedacht, also weil wir hatten ja zum Beispiel 2022 gemeinsam so einen ganz schönen Gut Enfant Terrible Tag in Berlin zum Thema Besinnung, der war super schön. Genau, und dann dachte ich die ganze Zeit, wieso lädt sie dich eigentlich nicht ein? Aber man will ja auch nicht anrufen und sagen, willst du nicht mal irgendwie so? Also genau, um das aufzuklären, ich habe Schwierigkeiten, Podcasts zu hören oder auch Hörbücher. Ich verliere mich, da, also genau, ich, mein Hirn rafft es irgendwie nicht. Das ist wie Flippern und Schachspielen, das kann ich auch nicht. Ich bin super visuell und ich muss es dann immer so vor mir sehen, Schriftbilder, irgendwie solche Sachen. Und deshalb, also ich finde es ganz toll mit diesem Podcast, aber ich verliere mich einfach da drin. Und das habe ich wahrscheinlich irgendwann gesagt und daraus hast du. Also gut, dass wir jetzt,
dass wir das geklärt
wie
haben.
Wie ist es, sprechen hilft ja.
Ja. Kommen wir zum Äußersten,
zum wichtigsten Thema, sprechen. Genau. Also ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat.
Sehr schön. Und die erste Frage, die erste richtige Frage geht trotzdem auch an dich raus, liebe Marion, nämlich wie bist du in den Tag gestartet heute?
Wie bin ich in den Tag gestartet heute? Ein bisschen hektisch, ehrlich gesagt, weil ich die letzten 6 Wochen fast nur unterwegs war, ab morgen wieder unterwegs bin und jetzt gerade so 2 Tage am Schreibtisch hatte und irgendwie so viel organisieren musste noch. Und es war ein bisschen hektisch, aber es scheint die Sonne in diesem kalten Berlin und das ist gut, das trägt ja.
Mhm. Bist du so ein getakteter Mensch? Also jetzt, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, im Moment bist du viel unterwegs, aber bist du so ein Strukturtyp, der sich irgendwie morgens so ein Ritual oder so einen Ablauf zurechtlegt? Oder sagst du, naja, es kommt immer drauf an, was halt so ansteht. Wie bist du da so unterwegs?
Also ich bin schon sehr, also ich brauche ganz viel Ordnung für mich so. Also ich schreibe mir abends auch immer auf, was mache ich am nächsten Tag. Ich gucke mir immer die Woche an. Also ich plane das sehr gut vor, weil das gibt mir einfach Ruhe und Sicherheit. Das hilft mir sehr. Und dann gibt es natürlich Tage, wenn nicht so viel los ist und ich nicht so viel unterwegs bin, dann mag ich gern so Muße zu haben und so Gedanken schweifen zu lassen und wieder auf neue Ideen zu kommen. Aber sonst, wenn einfach Dinge zu tun sind und die sind natürlich, wenn viele Workshops sind oder Formate, dann geht es ja auch darum, sich gut darauf vorzubereiten. Und das brauche, also genau, ich brauche ganz viel Ordnung und Struktur. Und darin kann ich dann wieder kreativ sein.
Es gibt ja den großen Trend, der wahrscheinlich in Berlin schon vor 5 Jahren war. bei uns kommt er jetzt so langsam mal an. Aber das ganze Thema Meal Prepping ist ja ein Riesending schon seit einiger Zeit. Und ich frage mich gerade, ob es auch so Work-Prepper und Non-Prepper gibt. Weißt du, die, so wie du sagst, schon wäre eigentlich auch mal witzig, oder?
Sich ja, da mal kannst Gedanken. Du mal recherchieren, ja. Das, also, ja. Aber so Meal-Prepping mache ich, also ich bin eh nicht so die Köchin, aber Meal-Prepping ist nicht so meins.
Aber Work-Prepping, ja, schon mal gucken.
Ja, genau.
Okay, siehst du, zack, neuen
neues Thema. Trend. Also wollen wir vielleicht gleich ein neues Buch draus machen?
Genau. Neues Buch, genau. Ja. Genau. Gleich hier, gleich TikTok Work Prepping.
Ja, genau.
Ich sehe schon. Wir wollen ja zusammen heute mal ein bisschen die Schablonen übereinanderlegen, natürlich über dein wunderbares neues Buch oder dein Buch sprechen. Und vor allen Dingen auch, könnte ich mir vorstellen, dass einige, die uns zuhören, sagen, guck mal, die Jule redet immer von Hauptsache gut und nicht Hauptsache neu und die Marion auch. Meinen die das Gleiche? Haben die vielleicht ähnliche Ideen oder vielleicht auch ganz andere? Also das sollten wir vielleicht mal so für uns auch mal nebeneinander legen. Und fangen wir aber erstmal mit dem an, was vielleicht ein bisschen scheußlich ist. Was ist denn das Doofe in der Arbeitswelt? Wo ist die denn wirklich noch doof? Ich sag mal das Wort ganz besonders. Und wo ist vielleicht die gute Arbeit, alte Arbeitswelt? Also fangen wir mal mit dem an, was du vielleicht sagst, das ist noch so ein Gruß aus der alten Welt, den sollten wir langsam mal hinter uns lassen. Vielleicht magst du mit uns mal so eine Mini-Bestandsaufnahme machen, was dir da so als erstes, was sich da so als erstes anspringt.
Oh Gott, ich würde gerade sagen, wie lange haben wir Zeit? Also das ist ja auch so ein Teil des Buches, das startet ja auch mit diesem Thema, was gerade irgendwie alles so schief läuft und woher das kommt, weil ich finde immer, es geht darum, so Kontexte und Zusammenhänge irgendwie zu verstehen und so hinter die Kulissen zu gucken. Oh, ich finde, es läuft irgendwie total viel. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich glaube, unser Hauptproblem ist ja, dass wir eigentlich in so einem ganz alten System arbeiten, was aus dem Industriezeitalter ist. Also das ist ja irgendwie über 120 Jahre, also noch älter. Also so Prinzipien der Arbeit und Verständnis von Arbeit, dieses ganze künstlich geschaffene Hierarchien, dieses künstlich geschaffene Gegeneinander statt miteinander, diese Silo-Denken, auch diese Vorstellung von Arbeit, wie wichtig das ist in unserem Leben. Also natürlich müssen wir alle Geld verdienen, aber das hat so ein Gewicht bekommen und auch, dass wir daraus so viel Selbstwert irgendwie schöpfen an vielen Stellen, dass es so viele Insignien gibt, wie man dann toll arbeitet, indem man nämlich vor der Tür parken darf mit seinem Firmenwagen, mit seinem Schicken und in irgendwelchen tollen Büros sitzen darf und unbedingt Führungskraft sein muss, dass man wertvoll ist in der Organisation. Also es gibt so viele Themen, die einfach uralt sind und die so in unseren Organisationen hängen, anstatt wir irgendwie freudvoll mal darauf gucken, wie könnte es denn anders gehen und uns damit auseinandersetzen, wie Arbeit gut sein könnte. Also sowohl auf einer großen Ebene gesellschaftlich, also ist ja auch der Ursprung von New Work mit Fridtjof Bergmann, also mal zu gucken, was ist Arbeit denn überhaupt für uns und dann einfach so im täglichen Miteinander. Also das ist wirklich so, ja.
Und du bist ja in verschiedenen Ebenen auch unterwegs. Also du hast einmal diese Initiative Enfant Terrible, kannst du gleich auch gerne noch mal ein bisschen was zu sagen, wo sich Menschen, ich sag mal so, aus unserer sehr beliebten Metaperspektive zusammenfinden. Aber du bist ja auch in den Unternehmen drin. Also du bist als Beraterin in Unternehmen, du siehst ja, was da passiert. Ist das zum Teil noch ein Stereotyp, was wir uns so wieder und wieder erzählen, dass es noch aussieht? Oder würdest du sagen, wenn ich so in die Unternehmen reinkomme, da kommt mir schon noch ganz schön viel Mief entgegen, um es mal wirklich so platt zu sagen?
Also es passiert natürlich schon ganz viel und nicht nur in Berlin und in Startups, wie man ja manchmal irgendwie so denkt, sondern irgendwie in ganz vielen Unternehmen und vor allem in ganz vielen Teams. Also ich erlebe es viel im Kleinen, dass Leute sich sagen, ich war jetzt gerade letzte Woche 2 Tage bei so einem Führungskräftemodul, was ich gemacht habe und wo wir über gute Arbeit gesprochen haben. Und da hängt ganz schön viel schief in der Organisation. Aber von den 12 Leuten, die da teilgenommen haben, haben einfach ganz viele Leute gesagt, ich mache das einfach bei mir anders und ich versuche es einfach gut bei mir zu machen. Also von daher, aber was ich so höre, also was der Umgang auch miteinander ist. Und ich finde jetzt, gerade wo die Zeiten irgendwie immer noch schwieriger werden und die Wirtschaft irgendwie so ins Wanken gerät, verfallen alle wieder so in so alte Muster und da muss jetzt wieder top down und da muss man mal hier irgendwie, da ist jetzt nichts mehr mit schön arbeiten und so, jetzt muss wieder richtig ran und da müssen Chefs wieder Ansagen machen und Selbstorganisation, das brauchen wir alles nicht, da wird eh nur so gequatscht und so und zu viel gequatscht vor allem und über Gefühle sprechen und so, das brauchen wir alles gar nicht, es muss hier wieder gearbeitet werden, wo ich dann denke, was ist das auch für eine Definition von Arbeit, ne? Also so, das auszuschließen, also weil wir gehen ja als Menschen zum Arbeiten, von daher. Also ja, ich finde es im Moment, also und die Leute sind sehr unter Druck, finde ich. Also dieses Nicht-Wissen, wo alles hingeht und also gerade so diese so zweite Führungsebene, also die so unter Management sind, die hängen ja so dazwischen, zwischen von oben kommt eigentlich nichts Großes Strategisches oder wo man sagt, ah, das ist unsere Vision und so wollen wir jetzt auch mit Unsicherheit umgehen und schwierigen Märkten oder so. Und dann sollen sie aber dafür sorgen, dass drunter irgendwie alles möglichst reibungslos und still funktioniert. Also verrückt.
Also auf die, und ich sag mal, schöne Grüße gehen raus an Vera Starker, die hat ja auch dieses wunderbare Buch geschrieben, Schluss mit lustig. Ja. Da geht es ja genau um das Thema und warum das jetzt keine super Spitzenidee ist, alles jetzt wieder zurückzudrehen und zu sagen, Order per Move, die ist eine super Idee in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, die wir haben. Und was du beschreibst, ist ja auch das, was man an verschiedenen Stellen hört. Es wird wahnsinnig eingetroschen auf die mittleren Ebenen. Also die müssten alles richten, nach oben, nach unten, um jetzt mal in diesem Bild, in dem hierarchischen Bild zu bleiben. Und das ist ja auch tatsächlich oft die Realität. Also auf die wird viel eingedroschen und sie sind tatsächlich auch oft die Leidtragende. Würdest du sagen, vielleicht ist es auch gar keine schlechte Idee, mal dort auch anzusetzen? Oder wenn du in deiner Beratungspraxis unterwegs bist, bist du eher mit Blick auf das Team oder bist du eher mit deinem Blick sehr stark Richtung Entscheidungsebene? Oder sagst du, eigentlich, mein Herz schlägt so ein bisschen für diese mittlere Ebene, die du ja vielleicht auch selbst ganz gut kennst. Ja, du weißt ja selbst genau in dieser, ich sag mal, ein bisschen Sandwich-Position und sagst, eigentlich müssen wir da ansetzen.
Also ich habe, genau, ich habe, weil du gefragt hast, also ich habe mit allen Ebenen irgendwie zu tun. Ich habe Projekte, wo das von ganz oben im Management-Team, in der Leitungsebene, also Veränderungsprojekte stattfinden und wo auch, also wo Leitungsebenen mit mir durch Veränderungen gehen sozusagen, also als Team. Dann habe ich mit zweiter Ebene, Führungsebene und einfach auch so ganz normal mit Teams und manchmal coache ich auch einzelne Menschen in der Organisation so. Also es ist ganz unterschiedlich und von daher kann ich natürlich die unterschiedlichen Ebenen sehen. Also was ich ganz interessant fand, die Diskussion letzte Woche war zu sagen, wieso diese, ich sage jetzt mal zweite Ebene, wieso sie nicht mehr in die Diskussion gehen mit ihrem Management. Also sie haben sich dann also auch ganz viel darüber diskutiert, was sie bräuchten eigentlich von oben und was nicht kommt oder was dann nicht passiert, was sie für Erwartungen haben. Dann habe ich gesagt so, und sagt dir das auch? Und ich sage so, nee. Also das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass sie von oben nach unten durchgeben, sondern es geht ja auch darum, dass sie von unten oder aus ihrer Perspektive nach oben weitergehen. Und zwar nicht trotzig und nicht vorwurfsvoll, nicht so, ihr macht ja nie und so und sondern also wann ist so eine zweite Führungsebene auch ein wertvoller Gesprächspartner für ein Management, also wo die sagen, oh, wir müssen die unbedingt einladen und wo gestalten, also gestalten sie auch ernsthaft mit, so, also ne, sich da mehr auf den Weg zu machen, also nicht umsonst heißt die Firma Enfant Terrible, also ein Enfant Terrible zu sein und auch wirklich Meinung zu äußern, also das finde ich so den einen Teil daran. Und gleichzeitig ist es aber so, ich finde dann, also da, wo wirkliche Veränderungen in der Organisation stattfindet, also gesamtorganisational sozusagen, da geht es nur, wenn die ganz oben irgendwie mitmachen. Mhm. Also der Fisch stinkt einfach von oben so. Und wenn die dann immer so verkünden, wir müssten jetzt mal Agile machen oder Agile Coaches einstellen und glauben, also es sind einfach Bypässe. Und es gibt, finde ich, noch mal einen dritten Aspekt. Und das ist, dass diese Führungsrolle ja auch so eine künstlich geschaffene ist. Also das ist ja in der Regel ein Teil einer Karriereleiter. Also wenn ich ein bisschen senioriger, erfahrener bin, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen will, dann geht es ja fast nicht mehr, ohne dass ich nicht plötzlich 10 Leute habe und mich darum kümmern will. Und eigentlich wollte ich das gar nicht, sondern ich wollte meinen Job machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass diese Ebene von Führung so künstlich geschaffen ist und dadurch entstehen einfach auch Probleme und Themen. Also ich finde, also ne, das ist ein sehr vielschichtiges Thema.
Wenn wir jetzt mal in diesem, was du beschreibst, ist ja wirklich so ein klassisch hierarchisches System, wo man sagt, eine Karriere geht eben klassischerweise auch über diese Führungsposition, weniger über eine fachliche Entwicklung, was ja an sich auch schon ein Missstand ist, den wir schon lang erkannt haben und irgendwie noch nicht so richtig viel gute Antworten darauf finden konnten, also zumindest nicht im breiten Rahmen. Da muss man sagen, da ist tatsächlich ja ein Webfehler drin, weil die Menschen, die vielleicht besonders viel Wirksamkeit hätten, was zu verändern, eben diese mittlere Ebene, ist ein bisschen systemisch gefangen, weil sie sonst nämlich ihren Entwicklungsweg, das ist ja jetzt erstmal legitim zu sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mehr Verantwortung bekommen, ich möchte Richtung Spitzen mich weiterhin empfehlen. Ja, wie viel Freiheitsgrade erleben die dann auch wirklich, kritisch in Diskurs zu gehen? Who's to blame, ist immer die Frage. Also die Systemtheoretiker würden sagen, ja, arbeite am System, fuddel nicht an den Menschen rum. Und man kann natürlich auch anders drauf schauen. Was ist da dein Blick drauf?
Ja, ich finde schon auch, dass wir auf das System gucken müssten und überlegen, wie wir Organisationen gut bauen müssten, dass Menschen in ihre Verantwortung gehen können, dass sie sich entwickeln können, dass auch so diese Selbstorganisation stattfinden kann. Auf jeden Fall ist es ein organisationales. Es wird ja aber meistens um Menschen rumgebaut. Und klar gucke ich dann auf die Menschen, also Gottes Willen.
Die gibt es schon auch.
Yeah, ja. Genau. Natürlich gucke ich auf die Menschen, aber es wird ja oft in Organisationen, ich habe jetzt auch gerade so einen Fall, da wird seit 20 Jahren um eine Person was rumgebaut, ja, wo ich denke, seid ihr wahnsinnig, ja, also was das kostet. Wo Menschen dann irgendwie, weil der ist jetzt halt auch gerade da und so und der ist da irgendwie zufällig in diese Position geraten, wie auch immer, ja, so, also das ist doch total verrückt.
Absurd, das ist wirklich absurd.
Zum Teil ist es wirklich, ja.
Weißt du, was ich mich gerade frage, wenn wir hier so dieses Thema bearbeiten, ist, dass wenn ich jetzt wirklich, ich bleibe nochmal bei unserer mittleren Führungsebene, das sind ja ganz besondere Fähigkeiten gefragt für diese Position. Also wenn ich in dieser Ebene bin, dann muss ich ja in der Lage sein, zu moderieren, ja? Die Ebenen miteinander irgendwie in Dialog zu halten oder das zu übersetzen, wie auch immer. Und gleichzeitig auch den Mut haben, Dinge auch kritisch zu adressieren, natürlich mit Respekt und so weiter und so fort. Es geht nicht um Bashing. Und sind das nicht ganz andere Fähigkeiten als die, die ich brauche, wenn ich mich sozusagen Richtung Unternehmensspitze bewege? Also ist da nicht so was grundsätzlich ganz anderes vom Typus her gefragt oder in der Rolle? Brauche ich in der Rolle nicht was ganz anderes als das, was ich brauche, wenn ich vielleicht wirklich in einer kompletten Gestalterrolle bin?
Na, das weiß ich gar nicht. Also ich überlege, also es hängt natürlich davon ab, wie du auf System, also wenn du sagst, so ich will eine, ich sage jetzt mal eine New Work oder neue Organisation haben, also die einfach ein bisschen nach anderen Prinzipien geht, dann ist diese Gestalterrolle, glaube ich, also dann ist es ja auch eine Rolle und nicht eine Position. Das finde ich auch nochmal, nur da so einen Unterschied zu machen. Also ich glaube, diese Fähigkeiten, die bräuchten wir jetzt alle. Also es geht ja darum, irgendwie einen Raum zu halten, Orientierung zu geben. Dafür muss ich gut wahrnehmen können. Ich brauche Kreativität, kritisches Denken. Also alles, was immer so lustigerweise unter Future Skills fällt, wo ich immer denke, wann soll denn diese Zukunft anfangen endlich? So hätten wir das nicht, also wäre es nicht gut gewesen, wir hätten das alles schon vor 20 Jahren gelernt, dann würde es vielleicht der Automobilindustrie auch nicht ganz so schlecht gehen, wie, also ne, so ein bisschen vorausschauender zu sein. Also all diese Skills und also die brauche ich auf allen Ebenen. Je weiter ich hochkomme, brauche ich natürlich diesen Teil, strategisch in Vision denken zu können. Also das spitzt sich, glaube ich, dann auf eine Art und Weise zu. Aber auch da muss ich ja ein guter Moderator oder gute Moderatorin sein und diesen Raum halten.
Genau, und ich kam jetzt nochmal so aus dem Bild, wenn wir wirklich so aus der, wir waren ja noch bei der alten, Anführungszeichen, bei der doofen, alten Welt.
Das hast du gesagt.
Ja, das habe ich bewusst gesagt, um das mal so ein bisschen zuzuspitzen. Genau, und da würde ich sagen, da haben wir schon in der Rolle möglicherweise einen Clash, wenn wir Richtung Zukunft gucken, wenn wir Richtung, was wir vielleicht auch unter einer modernen, guten Arbeitsumgebung und Arbeitswelt verstehen, dann ist das sicherlich ein Future Skill, was du sagst. Das Moderieren, glaube ich auch, das Verbinden. Und bevor wir jetzt mal weiterkommen zum Verbinden nochmal, du hast die Initiative gegründet, Enfants Terribles. Sag mir mal kurz, wann hast du sie gegründet und vor allen Dingen, was war der Auslöser für dich, sie zu gründen?
Also genau, die gibt es jetzt seit gut 10 Jahren. Also ich bin ja schon seit über 20 Jahren selbstständig und ich war in unterschiedlichen Konstellationen unterwegs, also auch viel allein und war auch Teil von so einer großen europäischen systemischen Beratungsgesellschaft. Da waren wir so das Deutschland-Team. Und ich habe, es gibt so, glaube ich, vor 10 Jahren oder ist ja ein bisschen länger her, ist ja alles immer ein Prozess. Vor 10 Jahren hat sich das dann so manifestiert. Aber ich hatte so unterschiedliche Aspekte da drin. Das eine war, dass ich irgendwann beschlossen habe, dass ich nicht einfach, ich sage in Anführungszeichen, nur eine systemische Beraterin sein will, sondern dass ich eine klare Meinung habe zum Thema Arbeit, also in Richtung diesem New Work, dieser New Work-Thematik. Also in dem Systemischen ist ja schon ganz viel Haltung drin, aber dass ich das einfach mehr zum Ausdruck bringen wollte. Und auf der Webseite steht, dass wir gegen höher, schneller, weiter sind zum Beispiel. Also dass wir unsere Wirtschaftssysteme auch hinterfragen. Und das wollte ich einfach vorne dran schreiben. So, da hätten wir jetzt noch nicht auf Enfants Terribles draufschreiben müssen. Aber ich merke so jetzt, wenn mich jemand anruft und sagt, also aus der doofen alten Welt und sagt, kannst du doofe alte Sachen machen, dann sage ich, oh nee, danke. Also ich bin sehr klar in der Auftragsklärung. Ich frage immer so 17 Mal nach, was ist denn die eigentliche Motivation und um was soll es denn hier wirklich gehen? Und dann mache ich zur Not auch nicht 3 Tage Workshop mit einem Team und wir kleben tausende Post-its zu Werte und sonst was, sondern lieber sage ich so, pass mal auf, lieber Chef oder Chefin, wir zwei bräuchten mal 2 Stunden miteinander und vielleicht nimmt es dann gleich eine andere Richtung und dann machen wir vielleicht den Workshop anders oder ein andermal und so. Also da bin ich sehr strikt und das war so eine Entscheidung vor gut 10 Jahren oder 12 Jahren. Und das mit den Enfants Terribles, also die Community ist ja so ein bisschen entstanden und übrigens habe ich festgestellt, du bist auch nicht in unserer Community.
Ui, wie konnte das passieren? Jule,
wir haben irgendwie hier Defizite, das ist wirklich unglaublich.
Dass wir alles ausräumen müssen.
Genau. Also hiermit die offizielle Einladung. Du,
sehr, sehr gerne.
Genau. Also was ich gemacht habe, als ich angefangen habe, mit diesem New Work-Thema nach draußen zu gehen, dachte ich so, boah, es gibt so viele tolle Menschen, die das alles schon machen und die einfach auch Vorbilder sind. Und ich habe angefangen, die so einzusammeln und die auf die Webseite zu packen, sagen, hier Leute, guckt mal, es geht nämlich. Und die sind aus ganz unterschiedlichen Kontexten, machen sehr unterschiedliche Sachen. Und daraus ist diese Community entstanden, weil irgendwann dann auch jemand gesagt hat, wollen wir uns nicht mal treffen? Dann dachte ich so, ah ja, das wäre ja auch noch eine Option. Daraus sind dann diese, gut, auch von terrible Tage, die wir immer wieder veranstalten. Jetzt übrigens am Samstag einer in Konstanz, on the road sozusagen. Genau, das ist die Community. So, und zu dem Enfants Terribles-Thema zu kommen, also mit diesem Namen Enfants Terribles, das ist ein wirkliches, also habe ich nicht erfunden sozusagen, sondern das hat sich sozusagen zugetragen. Das ist richtig passiert. Und zwar bin ich ausgestiegen aus dieser großen systemischen Beratung und mit mir meine ganzen Deutschland-Kollegen, also unser Führungsteam sozusagen, weil alle gesagt haben, oh, da gucken wir mal, ob wir auch noch mal was Neues machen wollen. Und dann mussten wir diesen Austritt ja verhandeln und also die ging es um die Anteile und so, wie geht es? Und in so einem Treffen dazu hat einer meiner Kollegen gesagt, King, du hältst aber die Klappe, weil du musst immer das Enfant terrible sein und in diesem Prozess ist es nicht dienlich. Und dann dachte ich so, okay, ich weiß, was er meint, weil ich am Schluss in dieser Konstellation, ich fand mich dann auch nicht mehr so toll, weil ich war irgendwie so vorwurfsvoll und ich hätte Dinge anders gemacht und ich habe das aber nicht gut gemanagt. Also das war schon auch mein Teil da drin. Aber ich dachte dann so, ja, warte mal, dieses Enfant terrible sein hat ja auch seine guten Seiten, nämlich dass man Dinge auf, also so die berühmten Elefanten im Raum benennen und Dinge auf den Tisch bringen und auch für Klärung sorgen. So, also es geht jetzt nicht um, es geht darum, ein gutes Enfant terrible zu sein. Also nicht trotzig und widerborstig, nur damit man das halt ist oder Aufmerksamkeit kriegt oder sowas. Sondern es geht ja darum, Sachen zu benennen, sie auch für Entscheidungen zu sorgen, für Klarheit zu sorgen in der Organisation. Und ich finde, das geht jeden von uns an, weil wir alle zusammen auch die Arbeit sind. Und ich bin wirklich an diesem Abend nach Hause gefahren, nach diesem Meeting. Also ich habe mich dann ganz ruhig verhalten, habe das denen überlassen. So. Ich
war ganz brav.
Ganz brav, genau. Und dachte dann aber, nee, diese Qualität ist echt toll. Und dann dachte ich so, jetzt weiß ich, wie meine Firma heißen soll, die Community Les Enfants Terribles. Und habe wirklich an dem Abend an meinen Anwalt geschrieben und gesagt, ich möchte gerne diese Marke anmelden. So. Und dann war irgendwie auf einmal ganz viel klar, weil das so eigentlich, also oder das ist auch immer so mein Antrieb, dieses... Also das Why von Les Enfants Terribles ist Encourage to Engage. Wir wollen Leute ermutigen, sich zu engagieren. Und das ist ja total dieses Selbstwirksamkeitsthema. Also das ist einfach meins. So. Hm.
Du hast es jetzt so schön erzählt. Und jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, warst du nicht erstmal so ein bisschen beleidigt, als die so, ich bin doch gar nicht so. Also ich meine, hast du das sofort so soft runtergeschluckt, wie du jetzt gerade sagst? Weil es ist ja schon eine Konfrontation oder ist schon ein klares, direktives Feedback, das so zu hören.
Nee, also erstens fand ich das ein Kompliment und zweitens hat mir das wirklich gut getan, weil ich habe einen so zwischen die Hörner gekriegt. So. Also das ist ja auch dieses, dass man manchmal so Grenzen braucht und es war so, King, es ist jetzt einfach, das geht jetzt so nicht, ja. Und das hilft ja auch manchmal. Also ganz im Gegenteil, sondern mir hat es total geholfen, wieder irgendwie so Klarheit zu kriegen. Mhm. Nee, genau. Und ich fand es wirklich in Ordnung. Ich finde es schon ein Kompliment auch.
Eine Auszeichnung. Und gleich auch noch deine Positionierung oder was heißt Positionierung? Naja, klar, auch das, was du transportieren willst, was du vielleicht sowieso schon immer transportiert hast.
Genau, dass und mir jetzt da jetzt klar ein, wurde. Also genau,
was jetzt,
genau, es war so ein Epiphany, also so ein Moment, wo das so, ah ja, warte mal, da steckt ja was drin.
Ja, wieder dieser Punkt, also blinder Fleck wäre vielleicht ein bisschen groß, aber zumindest mal, wie scharf Menschen von außen uns doch wahrnehmen und dass es uns oft gar nicht so prägnant, also ich sag mal, wir haben meistens das größte Brett vorm Kopf, wenn es darum geht, über uns zu sprechen. Also von daher, sehr gute Geschichte. Und was mich so, das erinnert mich gerade dran, ich war bei Antonia Götsch, bei Harvard Business Manager, die hatte mich eingeladen in ihren Podcast und dann habe ich gesagt, also ich würde im Nachhinein mit Abstand mich als unführbar bezeichnen, so ein bisschen mit Twinkling Eye. Und das hat eine riesen Welle geschlagen, weil wir dann die ganze Folge darüber gesprochen haben, wie geht man mit, Achtung, ich mache jetzt mal in die Luft Anführungszeichen, schwierigen Mitarbeitern um und kam dann eher so auf diesen Punkt auch, so würde ich mich auch bezeichnen wollen, unbequem im Sinne von ja, schon mitgestalten wollend. Und das bedingt ja eigentlich auch, dass man auch die Dinge beim Namen nennt, dass man auch mal in eine Konfrontation geht. Würdest du dich da auch wiedererkennen? Also im guten Sinne unführbar sein oder wo würdest du dich da einsortieren?
Nee, ich glaube, ich war immer, eigentlich war ich immer, also das ist ganz interessant, weil ich glaube, ich war eigentlich immer so eine ganz brave Mitarbeiterin auf eine Art und Weise. So, ich kann mich ja auch gut einfügen dann in Systeme. Und gleichzeitig, also das hatte ich schon irgendwie in meinem allerersten Job, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich so eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Damals hat man, also das ist ja schon sehr lange her, damals war das auch noch nicht so Usus und habe die mit, und es war in der Halbleiterindustrie, ein sehr großer, also großer Konzern, und da habe ich so eine Mitarbeiterbefragung gemacht, wie es den Leuten so beim Arbeiten geht. Also interessanterweise habe ich das damals schon gemacht, ist mir aber erst viel später, naja, egal, da kehrt er dann irgendwann doch mal wieder, immer wieder zu seinen Wurzeln zurück. Und auf jeden Fall ist die total schlecht ausgefallen. Und dann habe ich die unserem damaligen Vice President und unserem Personalchef präsentiert und gesagt, hier, ganz schlechte Ergebnisse. Die Leute haben ja zum Teil herzzerreißende Sachen geschrieben, wie schlecht es ihnen geht und wie was da alles passiert in der Produktion und irgendwie so. Und dann haben die gesagt, ach, Frau King, das hätten wir Ihnen auch sagen können. Das war, glaube ich, so mein erster Moment der größten Enttäuschung. Und die haben dann gesagt, ja, aber wissen wir jetzt auch, was soll man damit jetzt machen? Ja, also es ist halt so, so ist halt Arbeit irgendwie. Und ich hatte immer so ein unterschwelliges Gefühl, dass die, also genau, ich habe das nie prozessiert sozusagen. Ich glaube, ich war dann immer eher trotzig oder beleidigt so und habe dann irgendwie mitgemacht. Und dann gab es auch so einen Moment, als ich Personalchefin war, habe ich am Anfang irgendwie allen Murks, der da in der Organisation passiert ist, weil natürlich alle immer zu mir kamen, gesagt, ich muss dir mal was erzählen und das ist und das funktioniert auch nicht. Und dann bin ich zu unserem Oberchef, CEO, und habe gesagt, so hier, das ist alles irgendwie, das macht, also geht alles so gar nicht und das ständig. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, du weißt schon, King, der Überbringer der schlechten Nachricht wird als erstes erschossen. Wenn du so weitermachst, schmeiße ich dich raus. Und dann dachte ich so, oh, wow, warte mal kurz, das ist ja nicht mein, und dann habe ich, und das war wirklich so ein ganz wichtiger Moment, wo ich gemerkt habe, es geht darum, also gerade finde ich in dieser Rolle Personal, die Dinge so zu transportieren, und es gilt auch für Führungskräfte, also es gilt eigentlich für alle Mitarbeitenden, das so zu transportieren, dass derjenige oder diejenige, die irgendwas verändern sollten oder könnten, das auch gut annehmen können. Also was muss ich sagen, dass der oder die sagt, ah, gut, dass du vorbeikommst und gut, dass du das sagst und ich möchte das gerne mit dir vertiefen und lass uns doch bitte was machen. So. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Moment, wo ich auch meine Arbeit als Personalchefin irgendwie verändert habe, zu sagen, so, also wenn ich hier was verändern will, dann muss ich einfach anders damit umgehen. So denen alles vor die Füße zu werfen und auf den Tisch irgendwie hinzuknallen, das nicht und das auch nicht, also das... taucht keine, halt nichts.
Ja, im Sinne Methode. Der Sache auch keine günstige Haltung, nee, und kein probates Vorgehen. Nee. Ja, dann bringen wir es, erzeugen wir nur Reaktanzen. Ja, genau. Und da sind wir ja wieder fast bei den moderativen Qualitäten. Oder was heißt fast? Mittendrin sind wir sogar. Und ich würde jetzt mal so ein bisschen rüberbiegen. Du hast, also für mich, ich darf das mal vielleicht auch in der Außenwahrnehmung sagen, war das so, ja klar, enfant terrible, das sind die, die wirklich auch unbequeme Fragen stellen, die Dinge auch benennen und sehr stark assoziiert mit dem Kerngedanken von Friedhof Bergmann, also von daher auch wirklich mit dem Neuen arbeiten. Und du hast ja auch dann irgendwann gesagt, naja, das Neue ist jetzt mir gar nicht das Wichtigste. Mittlerweile sprichst du auch viel stärker von guter Arbeit als von neuer Arbeit. Gab's für dich da so ein, und ich, wir können das gerne mal so nebeneinander legen, was so unsere Beweggründe jeweils waren. Gab es für dich so einen Moment, wo das so gekippt ist, wo du sagst, Moment mal mit dem Neu, das ist gar nicht der Punkt. Weil jetzt mal fernab von dieser Diskussion, ist New Work tot, das möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber dieses generell dieses Thema zu sagen, es geht nicht um das Neu. Gab es da für dich auch wieder so einen erhellenden Moment oder war das eher so eine Entwicklungsreise, dass du das auf einmal so ziemlich klar vor Augen hattest?
Also ich glaube, also im Moment könnte ich jetzt gar nicht sagen, aber wir haben ja schon ganz lang, steht bei uns unten drunter, für gute neue Arbeit. Also ich glaube, es gab jetzt keinen Moment, wo das wirklich stattgefunden hat. So, und das ist ja, also weil dieses Neue, also zum einen sind ja ganz viele von diesen Methoden, die in diesem New Work, wie auch immer, Kontext stattfinden, auch zum Teil alt. Ja, so Sachen oder Gedanken oder Haltung oder so, da ist eben nichts neu. Ich glaube, es ist der Mix aus Methodik, glaube ich, ist das Neueste da dran, würde ich jetzt mal sagen. Und das Neue ist auch, sich auf Zeiten wie diese und die Zukunft irgendwie gut vorzubereiten. Aber ansonsten ist in diesem Neu ist ja keine Qualität drin. Und gut finde ich auch schwierig und deshalb, also das habe ich jetzt im Zuge des Buches irgendwie, da habe ich nochmal viel drüber nachgedacht, so was ist denn gut, und ich hatte dann den Begriff der verantwortlichen Organisation so, und das fand ich dann für mich nochmal eine andere Wende in diesem Ganzen, genau.
Ich glaube, da kann ich sehr gut anschließen, weil die Versuchung oder Verstrickung, die mögliche, ist ja, dass man das ganze Thema, ob man das jetzt New Work, ob man das Neues Arbeiten, ob man das letzten Endes Gutes Arbeiten, Good Work, wie auch immer nennt, in dem Moment, wo man es etwas benennt, entstehen ja in den Köpfen der Menschen Fantasien, dass es sowas wie eine Programmatik gibt. Mhm. Und damit setze ich ja etwas. Ja, damit sage ich ja in dem Moment, gut ist gleich oder Doppelpunkt oder neu ist gleich Doppelpunkt. Also was meine ich damit? Und da fängt in meiner Wahrnehmung schon das Problem an. Deswegen versuche ich mich davon auch, also wäre jetzt so mein Bild, etwas zu distanzieren und zu sagen, lass uns doch mal über hilfreiche Fragen und Perspektiven sprechen und weniger über ein Zielbild. Wenn wir das haben, dann ist es gut. Ja? Weil dann sind wir nämlich auch ganz schnell beim Thema, das ist richtig. Und dann sind wir wieder in so einem Dichotom. Vielleicht nochmal, ich habe das sehr früh erlebt, auch könnte das jetzt nicht mehr genau auf dem Zeitpunkt definieren, aber wahrscheinlich schon so 2016, 2017, dass das so losging, wenn man in ein Unternehmen kam und von New Work erzählt hat, dass das Reaktanzen erzeugt hat. Und bei mir hat das schon viel rumort, auch woher kommt das? Und ich glaube, dass das Wörtchen neu auch schon eine Provokation sein kann. Ja, weil ich ja nicht etwas, ich kann ja nicht sagen, ich mache etwas so wie bisher und neu. Das schließt sich aus. Also irgendwo ist es so eine Art mentale Räumungsklage. Das ist zumindest so mein, genau,
das
so meine
ja
semantische
Herleistung. Das ist der Begriff mentale Räumungsklage, ja. Das ist toll.
Dass ich sage, und das war für mich zumindest eine absolute Initialzündung, diese Beobachtung zu spüren und mich dem Ganzen semantisch zu nähern und zu sagen, naja, also es ist ja kein Selbstzweck, das Neue. Nee. Und wie du natürlich richtigerweise sagst, da dürfen wir auch nochmal reingucken. Also programmatisch habe ich verstanden, bist du nicht zwingend unterwegs, du hast allerdings einen Punkt. Und da würde ich gerne mit dir auch mal reingehen, nämlich das Thema eine verantwortliche Organisation. Und lassen wir mal das, was wir eben gesagt haben, das so ein bisschen hinter uns und schauen mal dahin, was verstehst du darunter? Was ist für dich eine verantwortliche Organisation?
Also grundsätzlich finde ich, also weil du das auch so sagst mit dem programmatisch und ne, es ist ja immer so, da wird man immer gefragt, so wie geht es jetzt genau, Best Practice
genau.
Und so, wo ich immer denke, so, oh Leute, echt, also.
Das ist das, Marion, das ist dieser Wunsch nach einer
ja,
klaren Programmatik.
Genau, das verstehe ich auch so und es gibt ja auch auf eine Art und Weise, also sonst hätte ich das Buch ja auch nicht schreiben müssen oder meine Beratung müsste ich dann nicht machen. Natürlich gibt es irgendwie Vorgehensweisen, aber letztendlich geht es ja darum und es ist auch mit dem verantwortlich ist es genauso, dass es jede Organisation oder jede Führungskraft für sich selbst definiert. So, es gibt eines meiner Lieblingsbücher ist von Peter Block, The Answer to How is Yes. Also so zu sagen, du musst es für dich selber rausfinden, weil auch das, was ich an Blaupause draußen sehe oder Vorgehensmodelle, das ist ja immer aus der Perspektive dieser Organisation entstanden. Ich war jetzt gerade mit dem Matthias Kies, Geschäftsführer von AEB, Softwarefirma in Stuttgart, die machen ganz viel New Work, obwohl der das überhaupt nicht so bezeichnen würde. Also man muss das nämlich auch gar nicht so benennen, sondern die machen halt viel Selbstorganisation, die haben flache Hierarchien, die haben ein ganz schönes Wertesystem. Da waren wir in so einer Diskussion und dann haben die Leute gesagt, ja, das geht aber bei uns nicht und das könnten wir nicht machen, das kann man nicht überall machen und ihr lebt da in so einem komischen Kosmos, das ist ja wie eine Sekte und so. Ich gedacht habe, so ey, ist ein extrem erfolgreiches Unternehmen, ja, nix Sekte. Obwohl Sekten sind vielleicht, glaube ich, auch manchmal, naja, egal. Also auf jeden Fall ist es jetzt ja kein Selbstzweck, sondern es ist sehr unternehmerisch gedacht. Und der hat dann auch gesagt, ja, wir haben uns einfach auf den Weg gemacht und wir iterieren das, was wir tun, auch ständig. Und dann probieren wir was aus und dann klappt es halt nicht so. Aber wir haben das über die letzten 20 Jahre einfach auf uns angepasst. Also es geht darum, sich selbst auf den Weg zu machen. Und in diesem Begriff Verantwortung steht der verantwortlich steht ja auch das Wort Antwort drin. Also ich muss meine eigenen Antworten finden und vorneweg ist ein Ver. Das heißt, es geht um mein Tun und Handeln und ins Machen kommen. So. Und letztendlich ist es für mich eine Entscheidung. Also was für eine Form von Organisation will ich denn sein und was für einen Beitrag will ich in dieser Welt irgendwie auch leisten oder nicht leisten? Also ich finde, es hat sehr damit zu tun, was lenkt uns. Also wenn ich einfach nur Stakeholder getrieben bin, irgendwelche Menschen Geld verdienen wollen damit, dann lenkt es was anderes, als zu sagen, ich will ein guter Ort sein, wo Leute gut sein können. Und ja, wir wollen auch Geld verdienen, weil mir, also ne, es geht ja immer auch um diese unternehmerische Perspektive.
Na klar, so. Also ja, wir sind zu einem bestimmten Zweck, haben wir uns verabredet, und der nennt sich Wertschöpfung, schon klar.
Ja.
Verantwortung, ich bleib nochmal bei dem Wort, würdest du sagen, die verantwortliche Organisation wird ihrer Verantwortung oder ist sich ihrer Verantwortung nach innen oder nach außen bewusst oder braucht das
beides? Beides, auf jeden Fall. Mhm. Also das ist, genau, also es ist für alle Beteiligten, Betroffenen bis hin zu, was tut es in unserer Welt? Auf jeden Fall trage ich eine Verantwortung. Und dafür kann ich mich entscheiden, zu sagen, das will ich bewusst gestalten. Also ob man das dann regenerativ, also es gibt das ganze Thema neues Wirtschaften, regeneratives Wirtschaften zum Beispiel, also diese ganzen, oder Gemeinwohlökonomie, also diese ganzen Modelle, oder richte ich mich nach SDGs aus, was auch immer. Also, aber das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe.
Das, was du jetzt so als Anstriche gebracht hast, wären für mich eher Verantwortung ins Außen, also Richtung Gesellschaft, Richtung Umwelt. Was ist da nochmal, bleiben wir einmal nochmal ganz kurz bei dem Thema New Work. Was ist da so deine Beobachtung? Ich würde da eher ketzerisch sagen, dass da sehr starke Akzentuierung stattfand oder vielleicht auch noch immer stattfindet in Richtung Verantwortung nach innen für die Organisation. Also, dass man sich da sehr, sehr stark drum bemüht und dass vielleicht der andere Blick manchmal zu knapp ausfiel. Was wäre da so dein Punkt?
Naja, aber ganz ehrlich, auch nicht wirklich, ja. Also wenn ich mir das angucke mit diesem ganzen Feel-Good-Management und Tischtennisplatten und hast du nicht gesehen, also das ist ja auch irgendwie alles okay und Obstkörbe und so. Das ist ja, also das hilft ja irgendwie auch, ja. Es macht ja was. Ich habe neulich ein Interview gehört vom BVG-Chef, der gesagt hat, eine Tischtennisplatte im Büro, weil da treffen sich dann Leute, wo ich gedacht habe, das ist doch toll, ja. So, aber der hat jetzt das ja nicht, weil er denkt, dann sind alle hier glücklich und arbeiten ordentlich, sondern es ist einfach gut fürs Miteinander, so von Herzen. Ich glaube, das ist der wichtige Teil daran. Und es geht darum. Also genau, es ist für beide Seiten, für innen und nach außen, und es lässt sich auch nicht einfach trennen voneinander, und es geht vor allem darum, dass das keine Scheinprojekte sind, dass das keine Fake-Sachen sind, wo man, oder so Employer-Branding-Geschichten, ja, wo die Leute dann sowieso, wenn sie 4 Wochen da sind, merken, dass das alles totaler Mumpitz ist, ja, dass das halt nicht stimmt, was in der Stellenanzeige stand, so.
Das ist, ja, gut, das wäre ja sowieso nochmal so das eine, das, wie viel davon, was angeblich für die Mitarbeitenden getan ist, ist tatsächlich auch so gemeint und intendiert. Das ist das eine. Aber selbst wenn wir mal das Beste unterstellen, habe ich schon den Eindruck, dass in einigen Unternehmen, die sich sehr stark mit diesen Ansätzen beschäftigen, der Schwerpunkt sehr stark um die Selbstbeschäftigung trifft. Auch in einem guten, in einer guten Absicht. Also wirklich auch mit einer inneren Überzeugung. Nur, dass das ein bisschen aus dem Blick gerät, warum wir uns eigentlich versammelt haben, nämlich sprich die Wertschöpfung. Und das ist halt ein Punkt, hast du da Vorgehensweisen, hast du Prinzipien, wie bringst du diesen Diskurs ein, damit man da ein Stück weit eine Balance hast?
Also was ich ganz oft mache, ist, dass ich, wenn ich vor Ort bin, dass ich einen leeren Stuhl in den Raum stelle und sage, so, das ist die Organisation oder das Unternehmen und deshalb treffen wir uns hier. Und was würde denn die jetzt brauchen? Weil das einfach der Ursprung ist sozusagen. Und auch diesen Blick zu sagen, wir sind hier als arbeitende Menschen auch in der Organisation, das auch nochmal zu betrachten. Und also bei aller Menschlichkeit, also bin ich ja sehr dafür, ja, dass wir irgendwie ordentlich miteinander umgehen und freundlicher, respektvoller, transparenter, mehr in Gemeinschaft. Also absolut, aber ich finde auch dieses so, jetzt muss da jeder seinen Sinn finden in der Organisation. Nee, die Organisation hat einen Sinn. So, und es geht darum, dass das gut ist für alle Beteiligten und Betroffenen.
Ja, das ist, könnte man eine ganze Podcast-Folge dazu allein machen. ist die Organisation für Sinn verantwortlich? Da habe ich auch einen klaren Punkt, würde ich sagen, auf, Auf keinen Fall, sondern ist sie deswegen eine Anstalt, die sinnlos sein darf? Auch auf keinen Fall. Das kann schon nebeneinander stehen. Ja, also das heißt, wenn wir das überhaupt von Zielbild reden wollen, steht die verantwortliche Organisation, die das gut in Balance bringt, nämlich die Verantwortung nach innen, aber logischerweise auch nach außen. Und ich finde das total schön, dieses Bild zu sagen, den Stuhl dahin zu stellen, zu sagen, was braucht denn mal die Organisation?
Das neutralisiert das auch so schön, ja. Und total. Die Leute kommen so weg von ihrem ganzen, was habe ich jetzt da gerade für Befindlichkeiten? Nee, ich bin hier ganz angestellt zu einem bestimmten Zweck.
Ganz genau.
Ja.
Das gefällt mir total gut, nehme ich gerne mit. Ich glaube, das wird auch hier die Hörerinnen und Hörer von Good Work sehr erreichen. Mhm. Und jetzt ist das ja alles, kann ich mir das sehr gut vorstellen, mit der verantwortlichen Organisation. Und kommen wir mal zu einem großen systemischen Denker, der Rudi Wimmer, der sagt immer, es fängt immer mit der Frage an, warum weg von hier? Mhm. Und ich drehe das mal rum und sage, warum bleiben wir denn hier? Du hast in deinem Buch 12 gute Gründe aufgeführt, warum wir uns eben nicht verändern, warum wir es eben nicht, ich sag mal so, schaffen oder warum wir dort verharren, wo wir sind. Wir wollen die jetzt nicht alle 12 durchdeklinieren, aber vielleicht magst du mal so ein paar mit uns hier teilen. Was sind denn echt gute Gründe, sich nicht zu verändern?
Also ich glaube, es gibt mehrere, also genau, es gibt, du sagst es ja schon, 12 Hypothesen sind es übrigens. Genau, es sind ja nur meine Vermutungen. Das ganze Buch ist ja irgendwie sehr subjektiv, ist ja nur meine Perspektive da drauf. Also ich glaube, einer der zentralen Gründe ist, dass es irgendwie einfach total läuft. Also es funktioniert ja irgendwie. Alle verdienen irgendwie, die Firmen verdienen, die Mitarbeitenden verdienen irgendwie gutes Geld. Also es funktioniert einfach. Das ist, glaube ich, ein Punkt da drin. Also jetzt wird es ja gerade ein bisschen schwieriger, aber bisher lief es ja irgendwie ganz gut. Dann ist ein Grund, dass wir das so gewohnt sind. Also wir sind einfach in diesem Arbeitssystem so groß geworden. Die Kita, die Schule, alles ist so von oben nach unten, dieses Gegeneinander statt Miteinander. Also wir kennen, also so ist es halt irgendwie auch. Und Arbeit ist ja auch schwierig und anstrengend. Man darf ja auch nicht in der Firma sagen, wir wollen mal ein bisschen mehr Spaß haben. Das ist ja sofort so, Gott, geht gar nicht. Und dann, glaube ich, ist also eine meiner Hypothesen ist, dass dieses Know-how zum Thema Organisationsentwicklung und Transformation, dass die Kompetenzen dafür einfach nicht im Management vorhanden sind und dass Organisationsentwicklung oder das Thema verantwortungsvolle Organisation, verantwortliche Organisation oder gute Arbeit nicht ein Teil der strategischen Arbeit ist. Oder wie baut man eine Organisation? Also die holen sich ja dann Berater und Beraterinnen von außen für Transformation. Das finde ich ja auch so ein Bypass. Eigentlich geht es ja darum, selber eine lernende Organisation zu sein und das alles selber zu machen. Also die können das, glaube ich, ganz oft einfach nicht so. Und dann haben sie schlechte Erfahrungen mit schlechten Change-Projekten und sagen sich, so geht das sowieso nicht. Ja. Und Menschen wollen sich, also auch so eine Haltungsfrage, Menschen wollen sich ja eh nicht verändern und nichts lernen. Und die auf dem Weg sind, würde ich einfach mal sagen, das braucht einfach auch Zeit und Geduld. Also das ist wirklich, das sind Prozesse, die dauern einfach Jahre. So, und das kann man nicht sagen, jetzt machen wir mal ein Change-Projekt und Ende nächsten Jahres sind wir dann soweit, sind wir halt auf dem Weg miteinander.
Inwieweit ist das Thema Wirksamkeit auch wichtig? Also ich bin noch nicht bei Selbstwirksamkeit, sondern ich hatte ja hier auch Klaus Einschink zu Gast und da haben wir auch über das Thema gesprochen und er sagt, und das ist natürlich total richtig, Wirksamkeit ist ja auch immer gemessen oder ist ja immer gekoppelt an eine Messbarkeit. Also wenn in dem Moment, wo ich von Wirksamkeit spreche, brauche ich ja irgendwie ein Instrumentarium, was mir quasi diese Wirksamkeit irgendwie widerspiegelt. Und ein Grund könnte ja auch sein, dass eben die Maßnahmen gar nicht so messbar sind, wie sich das viele auch gern mal erzählen. Also es gibt ja sehr oft auch so diese Vorstellung, dass wenn ich etwas verändere, dass ich dann auch sofort bitte sehen möchte. Es geht in die Richtung, was du ihm sagst, was es denn gebracht hat. Und wir wissen ja selbst genau, diese Zusammenhänge in der Transformation sind viel zu komplex, als dass wir sie dann auf eine konkrete Maßnahme zurückführen können. Wir können dann im Nachhinein ganz oft eben nicht sagen, es ist genau deswegen so viel besser oder auch schlechter, weil wir das oder jenes getan oder gelassen haben. Inwieweit glaubst du, ist das auch ein Grund dafür, dass sich Dinge eben nicht so ändern, wie sie sich ändern müssen, weil wir die Effekte gar nicht so genau benennen können?
Ja, das würde ich aber gar nicht sagen, dass man die Effekte nicht benennen kann. Also wenn ich irgendwie in guten Projekten bin, dann können wir auf jeden Fall, also bis hin zu Wirtschaftlichkeit, mehr Umsatz, also all diese Dinge und dann auch bei den Mitarbeitern, die einfach zu fragen, wie geht's ihnen? Also deshalb mag ich auch so Sachen wie Retrospektiven total gern. Mhm. Also auf jeden Fall kann man das benennen. So, das ist, hat ja auf jeden Fall eine Wirkung. Also ich glaube nur, dass man es nicht diese eine Maßnahme wahrscheinlich, also manchmal sind es auch einzelne Maßnahmen, man sagt so, das war jetzt einfach der Bringer, ja, das hat uns total weitergebracht. Das war genau das Richtige jetzt zu tun, haben wir hier was umstrukturiert oder irgendjemanden in eine andere Abteilung gesetzt oder einen tollen Workshop zu irgendwas gemacht und das war so ein Auslöser und manchmal sieht man es ja auch erst mit so ein bisschen Abstand. Also ich arbeite ja auch gerne mit diesem integralen Modell, also sozusagen diese Komplexität von Transformation, dieses Ich, Wir in Außen, sich das anzugucken und zu sagen, also es hängt halt alles irgendwie miteinander zusammen. Deshalb geht es ja darum, auch das ganze System zu erfassen. Aber ich, also in allen Projekten, in denen ich bin, ist das auf, also und wo wir wirklich, also geht es auch darum zu sagen, was sind denn unsere Kennzahlen?
Mhm. Genau, das würde ich nämlich jetzt gerne mal mit dir besprechen. Ist das so etwas, was du als Teil deiner Projekte auch mit einpreist, dass du sagst, wir schauen uns, also nicht logischerweise im Vorfeld schon ausgeguckt, wir gucken uns die und die Kennzahlen an. Was sind für dich so typische Kennzahlen, wo du sagst, die sind für mich entscheidend? Also jetzt nehmen vielleicht so klassischen Dingen wie Umsatz oder Rendite, sondern was sind für dich auch Messgrößen, oder Artefakte auch, an denen du festmachen kannst, wie eine Wirksamkeit sich eingestellt hat. Was betrachtet ihr oder was betrachtest du?
Das ist immer total unterschiedlich. Also es kommt immer auf die Situation drauf an. Also ich lasse es das Unternehmen. Also was ich immer mache, ist so ein Zielbild zum Einstieg zu sagen, wie wäre es denn, wenn es gut wäre? Auf was würden wir anstoßen dann irgendwie sozusagen? Was würden wir feiern? Und das sind ganz unterschiedliche Aspekte, also auch wirklich so Sachen wie Umsatz oder Rentabilität oder Leute, die wir halten wollen oder Leute, die wir einstellen wollen oder Mitarbeitende, die wir entwickeln wollen oder wir wollen, dass hier anders intern gesprochen wird und das kannst du ja auch, indem du die Leute einfach befragst, also solche Sachen machen, also je nachdem, was es für ein Projekt ist und was es für ein Kontext ist. Mhm. Auf jeden Fall, also weil sonst ist es ja, also...
Sonst haben wir einfach mal was gemacht.
Ja, genau. Und dann schmeißen wir irgendwie schön viel Geld zum Fenster raus. Nee, es geht darum, dass das sinnvoll eingesetzt wird. Mhm. Und ich bin immer in solchen Projekten, also mir geht es immer darum, dass das Know-how, was ich habe, immer mehr in die Unternehmung reinwandert, diffundiert sozusagen, dass ich mich irgendwie überflüssig machen kann. Da kann ich ja immer noch reinkommen als externer Sparringspartner ab und zu, um mal drauf zu gucken. Das hilft ja auch total, aber es muss in der Organisation stattfinden, diese Veränderung.
Du hast einen wichtigen Schlüssel benannt, nämlich die Selbstwirksamkeit. Das ist ja auch ein Thema, wird sehr viel diskutiert, zumindest in meiner Beobachtung, dass das ein ganz wichtiger Treiber ist für Menschen. Wie stehst du dazu, zu dem Thema Selbstwirksamkeit? Also inwieweit ist das für dich auch wirklich vielleicht ein Schlüssel, Dinge nach vorne zu bringen?
Also mein Buch hat ja den Untertitel »Eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit«. Oder wieder zu mehr Selbstwirksamkeit. Was ich ja schön finde, ist dieses Konzept von Albert Bandura, auch aus den 70er, 80ern, also auch nichts mit New, der ja sagt, dass Selbstwirksamkeit eine Fähigkeit ist, die wir alle haben. So, es ist kein, also ich muss das nicht lernen, es ist nichts, was nur bestimmte Menschen haben, sondern wir alle sind jederzeit selbstwirksam oder können selbstwirksam sein. So, das heißt, wir können auch alle immer gestalten und das können wir. Also ich finde zum Beispiel in den Organisationen, wenn dann so Budgetlimits gesetzt werden, so, die dürfen aber nicht mehr als 500 Euro entscheiden. Ich denke so, ja, da fährt er nach Hause und baut sich für irgendwie eine 500.000 ein Haus zu Hause. Ja, das kriegt er ja auch hin. Und da seid ihr irgendwie so kritisch. Also das kann ja jeder... Wir sind ja alle in der Lage zu gestalten. So, es gibt so eine kleine Einschränkung, die eigene Selbstwirksamkeitserwartung. Also wenn mir irgendwie ständig einer sagt, du kannst ja nichts und so, dann glaube ich das ja irgendwann. Also dann glaube ich da einfach nicht mehr dran. Und es geht darum, das wieder zu stärken in den Organisationen. Also zu merken, und das finde ich auch so einen ganz schönen Blick, zu sagen, in meinem Wirkkreis, und der ist halt nicht, wenn ich nicht CEO bin, nicht die ganze Organisation, sondern vielleicht nur in Anführungszeichen meine Abteilung oder mein Team oder mein eigener kleiner Arbeitsplatz. Aber selbst da kann ich wirksam sein. Ja. Und das wieder bei den Menschen zu wecken und zu sagen, wo kann ich selbst was tun? Also wenn wir das überall schaffen würden, also da wäre ja schon irgendwie, da wäre ja schwer was los. Ja.
Da wäre schwer was los, genau. Da sind wir ja beim Circle of Influence. Inwieweit ist das ein Modell, was du auch oft einsetzt oder wo du immer?
Ich liebe diese, ich mache so eine Übung immer, zwei Kreise auf ein Blatt Papier zeichnen. In den äußeren Kreis schreibe ich alles rein, was irgendwie im Moment überhaupt nicht läuft. Dann suche ich mir ein Thema aus, gehe in einen kleinen, nicht mal einen Austausch, sondern ich erzähle der anderen Person 2 Minuten lang, was mich da so beschäftigt. Und dann nehme ich mein Blatt Papier und schreibe in den inneren Kreis rein, was ich jetzt starte. So. Und diese Übung ist so, die geht 20 Minuten, die ist so verblüffend, weil die so auf so unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Den Leuten wird dann einmal klar, okay, ich kann jetzt noch lange hier drüber nachdenken, dass diese Firma irgendwie schon wieder keine tolle Strategie hat. So ist aber nicht mein Job. Was kann ich denn jetzt und was ist jetzt wirklich, wirklich dran? So. Also ja, immer.
Ja, also siehst du, du haust hier schon lauter tolle Anregungen raus. Für Übungen finde ich sehr, sehr schön.
Ist im Buch, kann man sofort nachmachen.
Wunderbar. Also dafür bitte, wir packen das natürlich in die Shownotes, dein Buch auch. Also dringende Lese und vor allen Dingen Kaufempfehlung. Das Thema Wirksamkeit, man kann natürlich auch wieder andersrum drauf schauen und sagen, das ist natürlich auch kein Selbstzweck. Ja, nee. Also das müssen wir auch wieder, wie heißt so schön, andersrum vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten. Also wenn wir uns nur in den Dienst stellen, unsere eigenen Wirksamkeit, dann sind wir auch wieder ein bisschen sehr selbstreferenziell unterwegs. Also
Ich bin ja im Kontext unterwegs. Also ich bin ja in dieser Firma als arbeitender Mensch so, Also es geht und es ist auch diese Selbstwirksamkeit ist kein Ego-Trip oder irgendwas. Aber ich finde dieses Bild so schön, so wenn im Flieger Sauerstoffmasken da aus der Decke
fallen. Genau.
Dann ist ja die Anweisung, nehmen Sie erstmal sich eine und kommen Sie erstmal wieder zu Kräften und dann können Sie den anderen irgendwie helfen. Und so ist es da auch. Je mehr ich klar bin für mich, je mehr ich gestärkt bin, desto mehr kann ich auch einfach gut mit anderen sein.
Und zwar nicht um Hauptsache ich und
auf gar keinen Fall.
Im Sinne von, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, sondern eher im Sinne von, was braucht das System.
Genau.
Liebe Marion, zum Ende würde ich ganz gern mit dir nochmal ein Thema aufnehmen, was ich tatsächlich hier noch nie so besprochen habe.
Oh,
und was
jetzt
mich in deinem Buch, jetzt kommt der Knaller. Ja?
Nicht da die richtige für.
Vielleicht, also wir können das ein bisschen touchieren, vielleicht gibt es auch Menschen, die da sich noch intensiver mit beschäftigt haben, aber ich möchte wenigstens mal so 2, 3 Gedanken von dir einfangen. Und zwar, ich nenne es mal die neue Männlichkeit,
weil du
tatsächlich. Ah, da bist du die Richtige.
Nein, ansetzen, so.
Okay, also ich sag mal nur die 2 Worte und was sind deine Gedanken? Das Mikrofon gehört dir.
Ja, da könnten wir gleich mit dem Neu irgendwie schon wieder anfangen, ob das jetzt das Richtige da drin ist. Genau, aber es ist ja auch ein Teil im Buch. Es gibt da so einen Inspirationsteil im Buch. Und da haben Giacomo Fritsch und Daniel Pau, die jetzt auch gerade im Buch veröffentlicht haben, genau zu diesem New Man, New Working Man, einen Teil dazu geschrieben. Und mit denen hatte ich auch schon so eine Veranstaltung. Und das finde ich ja super spannendes Thema. Also Männlichkeit und was müssen Männer und was auch nicht. Also es ist ja immer so, wir Frauen müssen uns unterstützen und so. Aber ich denke, um uns Frauen mache ich mir irgendwie wirklich nicht so wirklich Sorgen. Wir sind jetzt schon so lange unterwegs und haben angefangen, sich um uns selber zu kümmern und zu reflektieren und zu gucken und so. Da ist, glaube ich, genügend Energie drin und Kraft und mittlerweile auch Verbündete. Also da gibt es noch genügend zu tun, das will ich jetzt nicht abtun. Ja, so, da ist schon auch noch einiges im Argen. Aber so dieses Thema Männlichkeit und was bedeutet es denn, ein Mann zu sein? Also jetzt mal abgesehen von der Gender-Differenzierung und ne, so mit auch dem Thema Diversität. Aber so dieses klassische Bild da drauf, das finde ich schon echt spannend. Also sich damit auseinanderzusetzen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten mal so einen Good Enfant Terrible Tag. Da waren ganz viele Frauen und irgendwie 3 Männer oder so von 30, 40 und dann habe ich die Männer gefragt, so, wieso denn hier so wenig Männer sind und das fand ich super spannend, weil die gesagt haben, wir machen uns, glaube ich, nicht so auf den Weg, weil uns gute Vorbilder fehlen. Also Männer, die auch erfolgreich sind und trotzdem auch so eine gewisse Männlichkeit ausstrahlen und aber irgendwie auch so neue Dinge tun. Und es gibt einfach, also wenn ich auf die JQ oder so gucke, da sehe ich den ja irgendwie nicht, diesen Mann. Und wo sind die Vorbilder dafür, die Guten? Das ist auch ein Teil der Selbstwirksamkeit, also die wird ja auch gestärkt dadurch, dass ich Vorbilder habe. Und also super spannendes Thema. Also Buchempfehlung, sofort kaufen, genau.
Was würdest du, vielleicht magst du mal so ein bisschen was inhaltlich dazu sagen, gibt es denn irgendwie so einen Spiegelstrich, wo du sagst, das ist eine Qualität, die für mich dazugehört zu einer guten neuen Männlichkeit? Gibt es da irgend sowas, wo du sagst, da ist Entwicklungspotenzial? Also da dürfen die Männer in unserem Land noch ein bisschen dazulernen?
Naja, ich glaube, es ist schon irgendwie, es liegt schon viel in diesem, also vielleicht geht es dann, also es geht gar nicht um Männlichkeit, sondern Menschlichkeit letztendlich. Also es trifft sich ja dann in der Mitte, aber ich glaube, so dieses Rollenverständnis, was muss ich erreichen, wann bin ich wertvoll, das ganze Thema Selbstwert finde ich irgendwie ganz spannend. Selbstbewusstsein und durch was brauche ich von außen, was mich irgendwie stark macht und wie kann ich das alles ins Innere verlagern einfach, also von innen gestärkt zu sein. Das finde ich spannende Aspekte.
Was hat dich an dem Thema so getriggert? Ist es so, dass du sagst, viele Probleme, die ich beobachte, sind haben eine männliche Handschrift, oder ist es so, dass du sagst, ich sehe einfach zu wenig Frauen repräsentiert in bestimmten Ebenen, oder was waren für dich so Punkte, dass du sagst, das ist ein wichtiges Thema, da müssen wir mal hinschauen?
In den meisten Führungspositionen sitzen einfach Männer, so, und die bestimmen das Geschehen in der Regel, und da ist einfach ein totaler Hebel drin, auf jeden Fall. Und ich glaube, also das eine ist mehr Frauen, aber ich finde ja immer eher, dass was da ist, so zu gucken, wie können wir das auch verändern.
Jetzt stellen wir uns mal vor, du bist so ein Christian Thomas, wie auch immer, ja, um am Klischee zu bleiben. Und wir hatten es ja ganz am Anfang von unserem Gespräch, du hast gelernt für dich, wie muss ich auch Dinge vielleicht vortragen, damit es überhaupt ein Gehör findet. Ja. Wie wahrscheinlich ist das, dass die sich von solchen Gedanken überhaupt erreicht fühlen, oder wird das dann nicht sehr schnell auch als woke abgetan und die Ohren gehen sofort zu? Weil die Frage stelle ich mir wirklich. Also wie kann man, sonst sind wir vielleicht wieder in so einem Thema, dass wir sagen, preach to the converted, dann sitzen die im Kreis, die sich sowieso einig sind und sagen, man müsste mal, man sollte mal. Nur, wie kann man das Thema platzieren? Oder wird das Thema die irgendwann selbst erreichen? Was ist da deine Perspektive?
Ich weiß nicht, ob das die, also die Frage ist ja, wer ist die, ne?
So, also ja, wer ist die?
Genau, ich finde immer, also wir haben so, wenn wir so über Zielgruppen sprechen, dann habe ich immer so eine Unterscheidung zwischen Ahnenden, Suchenden und Wissenden.
Und die das Suchen, ist auch schön.
Ja, genau. Und die Suchenden, so, die finden das sowieso. Aber ich glaube, es gibt ganz viel Ahnende. So. Es gibt ganz viele Menschen, die so eine Ahnung davon haben, dass es auch anders sein könnte und anders gehen könnte. Und ich glaube, die müssen wir erreichen. Ja. Und also die sowieso nicht wollen, so, die kannst du ja dann mal irgendwie hinten anstellen. Aber zumindest mal so diese nächste Schicht derjenigen, also die Suchenden sind eher auf dem Weg, aber die Ahnen, die so sagen, irgendwas ist da. Und ich meine, das sehe ich ja auch in den Organisationen. Die haben ja auch eine Sehnsucht danach, dass es einfacher wird, dass sie gesehen werden, dass sie gewertschätzt werden. Das ist ja nicht so, dass das nicht da ist. So. Also dieses dann sehr Dominante, das kommt ja auch woher. So. Und da nach den Ursachen zu forschen, sagen so, was brauchst du denn jetzt? Also was würde dir helfen, anders mit Dingen umzugehen? Was würde dir mehr Leichtigkeit ja, mehr Herzenswärme, was auch immer irgendwie bescheren, mehr Freude, das wäre doch gut so. Und das versuche ich einfach in meiner Arbeit. Und ich glaube, wenn wir das alle so ein Stück weit machen, also in unserem Wirkkreis, du weißt schon, dann würde das ja was in Bewegung setzen.
Ja, wir können ja mal gespannt, wir sind ja gerade in einer Phase, wo sich unsere politischen Geschicke auch nochmal verändern können. Da können wir ja auch mal einen Blick hinwerfen, welches Modell sich durchsetzt. Im Moment sieht es nach einer Richtung aus, also zum Zeitpunkt der Aufnahme auf jeden Fall. Und mal gucken, was das, inwieweit das mit der neuen oder nicht neuen Männlichkeit auch spielt. Könnte man auch eine ganze Podcast-Folge machen.
Eine Podcast-Folge draus machen, genau.
Mindestens eine. Ja. Liebe Maya, und zum Schluss noch ein bisschen gut, ein bisschen neu. Und zwar die Frage, bleiben wir mal bei der verantwortlichen oder verantwortungsvollen Organisation, über die haben wir uns ja eine Weile ausgetauscht. Wenn du es mal auf den Punkt bringen solltest, in knappen Worten, was ist das Gute daran, wenn es uns gelingt, so eine verantwortliche Organisation zu etablieren, die nach innen Verantwortung übernimmt und nach außen? Was ist das Gute daran?
Na, wir würden einfach in einer guten Welt leben.
So. Würde die Welt ein bisschen besser machen. Was wäre das Neue daran?
was wäre das Neue da dran? Na, also die Perspektive, also wirklich, ich glaube, die Selbstverantwortung oder die, also ja, das wäre das Neue da dran. Also das ganzheitlich zu betrachten, eine bewusste Entscheidung dafür zu treffen. Ich weiß gar nicht, ist das dann neu? Also auch gut irgendwie, also genau, ich kann es gar nicht.
Vielleicht eine neue Perspektive.
Ja, genau. Ja.
Also ich finde allein, dass dieses nach innen, nach außen zu schauen, ist schon nochmal eine neue Qualität, das so zu betonen, sagen wir es mal so, und das auch klar zu benennen.
Ja.
Gut, Marion, wir sind einmal gereist durchs Land der guten Arbeit und haben ein paar Blümchen aufgeschnappt und Blümchen gepflückt. Und wer mehr wissen möchte, ist herzlich eingeladen, in ein gutes Buch reinzuschauen. Und ich freue mich, wenn wir uns zum Thema Enfant Terrible, wo auch immer, wie auch immer, gerne auch mal bei einem Enfant Terrible-Tag austauschen. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir für deine Zeit und für die Fragen.
Das Schöne daran, mit Menschen aus der Praxis zu sprechen, ist einfach, dass sie ihre wertvollen Erfahrungen hier teilen, dass sie ihre vielleicht auch Methoden, ihre Vorgehensweisen berichten. Und auch hier in dem Gespräch mit Marion war das ja wirklich sehr, sehr gewinnbringend, einfach mal zu sehen, wie sie denn vorgeht, wenn sie in Transformationsprozessen unterwegs ist. Und für mich natürlich ganz egoistisch gesehen nochmal eine sehr, sehr schöne Gelegenheit einzufangen, wie schauen andere Menschen, die darauf, wenn sie sich von diesem Thema neu ein bisschen distanzieren? Was waren Triggerpunkte vielleicht? Ich wiederhole mich ungern. Neu allein, aus meiner Sicht, ist kein Selbstzweck. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich setze mich üblicherweise zwischen den Jahren hin oder auch Anfang des Jahres und schreibe mal auf, was ich so erwarte von den nächsten Monaten. Also weniger im Sinne von einer Wunschliste, sondern einer ganz klaren Ausrichtung. Welche Ziele habe ich auf dem Schirm? Was soll sich verändern? Und bei Good Work, das kann ich euch versprechen, wird sich erstmal nichts Großes für euch ändern. Also es bleibt dabei, Donnerstag ist Good Work Tag. Also ich werde wöchentlich veröffentlichen, ich sag mal an der Stelle, mindestens. Ein paar Wünsche habe ich mir selbst aufgeschrieben, nämlich das Thema Events. Auch das wird in diesem Jahr stattfinden, ganz sicherlich sogar. Und vielleicht werdet ihr den ein oder anderen hoffentlich Partner an meiner Seite hören. Ihr seid selbst vielleicht in einem Unternehmen, das gerne Partner werden möchte von Good Work, dann meldet euch bei info@goodwork-salon.de und dann können wir gerne überlegen, wie eure und die Markenwelt von Good Work gut zusammenpassen. An der Stelle soll es für heute gut gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch eine gute Woche und sag tschüss. Bis nächsten Donnerstag.